Guten Abend zur heutigen Mittwochsrunde. Die Türkei hat die Arbeitserlaubnis des deutschen Journalisten Jörg Brase nun doch verlängert. Der Leiter des ZDF-Studios in Istanbul darf weiterhin aus dem Land berichten. Ursprünglich wurde seinem Antrag auf Verlängerung der Pressekarte ja nicht stattgegeben. Das muss in der Türkei jedes Jahr geschehen. Und auch zwei weiteren deutschen Korrespondenten ist auf diese Weise die Arbeitsberechtigung entzogen worden, was für gehörige Verstimmung zwischen Berlin und Ankara gesorgt hat. Und auch die EU-Kommission hat sich mit mahnenden Worten an die Türkei gerichtet, die Pressefreiheit sei zu achten. Das türkische Muskelspiel zeigt eines, der Regierung unliebsame ausländische Berichterstattung soll offensichtlich hintangehalten werden. Und es war auch nicht die erste Aktion dieser Art. Im Jänner dieses Jahres haben die türkischen Behörden eine niederländische Journalistin festgenommen und abgeschoben. Aber auch in anderen Ländern Europas werden Journalisten nicht akkreditiert, ausgewiesen, als Spione diffamiert oder anderweitig unter Druck gesetzt. Wie frei kann die Presse mancherorts also überhaupt noch agieren? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen Rubina Möhring, Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich. Guten Abend.
Guten Abend.
Der ungarischen Medienexpertin Christine Rosgoni, sie lebt und arbeitet seit ein paar Jahren in Österreich. Guten Abend.
Guten Abend.
Und Jörg Winter, unser Mann in Istanbul. Guten Abend.
Guten Abend.
Mit Ihnen möchte ich auch gleich beginnen. Was war denn da los in den letzten Tagen? Wodurch sind die Kollegen von ZDF, NDR, glaube ich, und dem Tagesspiegel denn ursprünglich in Ungnade gefallen? Und warum darf das ZDF mittlerweile nun doch wieder aus der Türkei berichten?
Ja, warum sie in Ungnade gefallen sind, das wissen wir nicht, weil eigentlich die türkischen Behörden dazu gar nichts gesagt haben. Und jetzt ist nur offiziell mitgeteilt worden, dass dem ZDF-Büroleiter Jörg Brase die Pressekarte doch verlängert wird. Zwei Tage, nachdem er am Sonntag das Land verlassen hat, gestern hat man ihm das mitgeteilt. Jörg hat mir auch gesagt, dass er in den nächsten Tagen in die Türkei zurückkehren will. Wir wissen, dass die deutsche Regierung hinter den Kulissen massiv gegen den de facto Rauswurf protestiert hat. Die bestehende Reisewarnung für die Türkei wurde verschärft. Das Auswärtige Amt in Berlin spricht da jetzt wörtlich von der Gefahr von willkürlichen Verhaftungen bei der Einreise, von Kommentaren in deutschen sozialen Medien, die durch anonyme Denunziation an die türkischen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Also das ist alles unangenehm zu Beginn der Tourismussaison, vor allem für ein Land, das in einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Krise steckt. Und dazu kommt der Image-Schaden. Tagesspiegel und ZDF haben ja öffentlich gemacht, was da genau gelaufen ist, dass die türkische Botschaft in Berlin die beiden Medienhäuser direkt aufgefordert hat, ihre Korrespondenten heimzuholen und jemanden anderen zu schicken. Das bedeutet den Versuch der türkischen Regierung, direkt in die Entscheidungen von deutschen Redaktionen hineinzugreifen. Und dass dies jetzt öffentlich gemacht wurde, das ist peinlich für die Regierung in Ankara. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Sie haben es ja eingangs gesagt, zwei weitere Journalisten, Thomas Seibert, einer der profiliertesten Korrespondenten hier in Istanbul, er bleibt vorerst in Berlin, auch Halil Gülbeyaz, die Pressekarten bleiben gesperrt und noch immer warten Dutzende Kollegen hier in der Türkei auf die Verlängerung ihrer Pressekarte und damit verbunden eben auch der Aufenthaltsgenehmigung, die bei Ihnen abgelaufen ist.
Geht es da auch um politischen Druck auf das Herkunftsland der Kollegen, also Deutschland? Was bezweckt die türkische Regierung damit? Es ist ja nicht das erste Mal, dass deutsche Staatsbürger festgehalten werden. Das Ganze hat etwas von Provokation, fast schon Demütigung an sich.
Das stimmt, aber es ist eben rational nicht ganz zu erklären, was die türkische Regierung da bezweckt. Aber eines muss man natürlich sagen, man hat zuerst die Medien im eigenen Land unter Kontrolle gebracht und das mit Erfolg. 90% aller Medienhäuser sind fest im Regierungslager und man versucht jetzt offenbar dieses Ziel auch bei den ausländischen Medien im Land zu erreichen. Sieht immer mehr danach aus, dass im Presseamt in Ankara Dinge entschieden werden von Verantwortlichen, denen es egal ist, ob ihre Vorgangsweise an die Öffentlichkeit dringt und welche Konsequenzen dies hat. Aber ich glaube auch, dass solche Entscheidungen, und das ist vielleicht überhaupt etwas, wie wir Politik auch nicht nur in Europa, sondern vor allem auch in anderen Ländern sehen sollen, nicht immer rational und strategisch getroffen werden, sondern auch aus dem Bauch heraus. Denn anders ließe es sich ja auch nicht erklären, dass man den ZDF-Büroleiter zuerst zur Ausreise zwingt, nur um zwei Tage später nachzugeben, was ja eigentlich ein totaler Gesichtsverlust für die türkische Regierung ist.
Ein Eiertanz, könnte man auch sagen.
Ja. Ein Eiertanz, ja, genau.
Wie geht es Ihnen persönlich eigentlich in der Türkei? Muss der ORF auch aufpassen? Weil in der Ukraine hat unser Korrespondent Christian Wehrschütz ja zum Beispiel auch Probleme. Er darf bis auf Weiteres nicht mehr einreisen. Dürfen Sie in der Türkei zum Beispiel uneingeschränkt reisen und berichten?
Es ist eine Situation hier entstanden, vor allem seit dem Putschversuch im Sommer 2016, wo sich die roten Linien dauernd verändern und das macht für uns es eben auch gefährlich. Ich vergleiche es oft auch mit meinen Jahren in China, von wo ich zuvor jahrelang für den ORF berichtet habe, wo diese roten Linien, wo wir auch Probleme hatten, aber diese roten Linien eben relativ klar sind. Ich glaube, wenn es zum Beispiel um Zensur geht und um die Arbeitsbedingungen, es wird ja immer wieder gefragt, gibt es auch bei uns Auslandskorrespondenten, die aus so schwierigen Ländern berichten, diese berühmte Schere im Kopf. Und die gibt es bei mir nicht und auch bei den vielen Kollegen, die ich kenne, hier ganz sicher nicht. Aber ganz im Gegenteil, ich sage, die westeuropäischen und sage bewusst westeuropäischen Maßstäbe bleiben hier das Maß der Berichterstattung. Das Problem ist nicht die Selbstzensur in den Geschichten, die auf Sendung gehen, sondern das sind eben zunehmend Geschichten, die eben nicht auf Sendung gehen, weil es zu gefährlich ist, diese Geschichten, für uns diese Geschichten zu produzieren oder Regionen im Südosten entlang der Grenze in der Türkei, die praktisch off-limits geworden sind, Probleme, wo die Pressekarten, die anders als früher außerhalb von Istanbul und Ankara eigentlich nicht mehr viel gelten und uns von Harassment auch nicht schützen. Also so gesehen wirkt der Druck der Behörden, egal ob wie in meinem Fall in der Türkei oder im Iran, weil bei uns... Ja, weil uns sozusagen abgehalten werden, diese Geschichten überhaupt zu produzieren, obwohl es wichtige Geschichten sind. Und da wirkt der Druck der Behörden schon, aber die Schere im Kopf bei den Beiträgen, die gesendet werden, die gibt es nicht.
Robina Möhring, was sagen Sie zu den Ereignissen rund um die deutschen Kollegen, die aktuellen Ereignisse?
Ja, also ich halte das für ein bisschen größenwahnsinnig, dass da jetzt auf einmal angefangen wird, anerkannte, gute Journalisten und Büroleiter des ZDF, ich meine, das ist ja kein Freelancer irgendwo aus irgendeiner Provinzecke, dass denen verboten werden soll oder verboten werden sollte, besser gesagt, weiter zu bleiben und weiter zu berichten. Das sind natürlich Symptome von autoritären und Regierungssystemen. Und das können wir auch nicht nur in der Türkei sehen, sondern auch in anderen Ländern, aber nochmal zur Türkei selbst. Jörg Winter hat es ja schon angesprochen, dass die Medien früher, während der Hitlerzeit, hätte man gesagt, weitgehend gleichgeschaltet sind und 90% nun im Sinne von Erdogan, des Präsidenten, berichten. Unser Reporter ohne Grenzen, Korrespondent in der Türkei, wird im Mitte April seinen letzten Gerichtstermin haben und wir fürchten, er wird zu 14,5 Jahren verurteilt werden, Gefängnis. Warum?
Was wird ihm zur Last gelegt?
Es gab eine türkische Zeitung, eine Wochenzeitung, und zwar eine kurdische, aber keine aggressive, keine militante, nichts mit der PKK zu tun gehabt. Es war ein Minderheitenblatt, sagen wir mal, so wie es bei uns wahrscheinlich auch kroatische Blätter gibt oder slowenische oder wie auch immer. Die Chefredakteurin wurde verhaftet, kurz nach dem Putsch. Haben sich mehrere Journalisten zusammengetan und haben abwechselnd die Chefredaktion übernommen, damit das einfach weitergehen konnte. Er hat das einen Tag lang auch gemacht und seitdem steht er vor Gericht als möglicher Terrorist. Also das geht ganz einfach und ganz schnell. Das kennen wir aus anderen Ländern auch. Schauen wir nach Ungarn zum Beispiel. Auch bei uns ist es ja so, dass inzwischen unterschieden wird vom Innenministerium zwischen guten und bösen Zeitungen und die guten Zeitungen sollen also mit Informationen gefüttert werden und die kritisch sind, distanziert kritisch sind, die sollen eben weniger Informationen bekommen und bekommen auch weniger Hintergrundinformationen. Das hat sich schon herausgestellt und wird auch praktiziert und das ist natürlich absolut gegen alle demokratiepolitischen Gepflogenheiten, die es gibt.
Zur Situation in Österreich werden wir vielleicht später noch kommen. Bleiben wir noch kurz bei der Türkei. Ein paar Zahlen dazu. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steht die Türkei auf Platz 157 von 180 Ländern. In den vergangenen Jahren, Sie haben es erwähnt, wurden immer wieder europäische Journalisten unter Terrorverdacht festgenommen oder ausgewiesen. Natürlich auch türkische Journalisten vor allem. Der Fall, der wohl für die meiste mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat, war das Gezerre um den Weltkorrespondenten Deniz Yücel. Aber auch einen Österreicher, nämlich Max Zierngast, hat es erwischt. Wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation ist er derzeit in der Türkei angeklagt. Er darf bis zum Beginn seines Prozesses am 11. April das Land nicht verlassen. Ihm drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 10 Jahre Haft. Wissen Sie, Frau Möhring, wie es Max Zierngast geht?
Also ihm geht es sicher als jene, die in Untersuchungshaft im Gefängnis sind, weil ich glaube, dass die türkischen Gefängnisse, sind ziemlich fürchterlich. Und auch das ist, glaube ich, noch ein gemäßigter Ausdruck. Er kann in seiner Wohnung sein und er ist mit seiner Partnerin zusammen, aber natürlich zerrt das an den Nerven. Es ist zu erwarten, zum Beispiel, dass der Prozess wieder verschoben wird. Also auch bei unserem Korrespondenten ist es immer wieder verschoben worden. Das ist schwer zu ertragen.
Hat das Methode, glauben Sie?
Ich glaube, das hat Methode, ja. Also das ist für mich jedenfalls, das ist meine persönliche Meinung, ist das absolut gezielt, wird das eingesetzt, um die Leute mürbe zu machen. Und andererseits, sie können das Land nicht verlassen, also sie können auch nicht mehr ins Exil gehen, wenn sie wollten, und fühlen sich natürlich alleingelassen auch. Und deshalb, was wir tun können, ist vor allem solidarisch sein, damit sie wissen, wir sind bei ihnen. Das gibt ihnen schon sehr viel an Kraft, an zusätzlicher Kraft. Bei Zierngast kann man nur hoffen, wie gesagt, es ist auch bei ihm zu erwarten, dass es verschoben wird. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass sich das österreichische Außenministerium für ihn genauso einsetzt, wie es zum Beispiel im Fall des ORF-Korrespondenten Beerschütz gemacht hat.
Der rüde Umgang mit Journalisten in gewissen Ländern, mit Ausweisungen, Berufsverbot und anderen Drohgebärden scheint eine neue Qualität erreicht zu haben, nicht nur in der Türkei. Christina Rosgoni, Sie kommen ursprünglich aus Ungarn, arbeiten jetzt in Österreich. Erzählen Sie mal, warum sind Sie weg aus Ungarn?
Sehr viel aus den Gründen, was wir hier und besprochen haben und die Rubina Möhring erwähnt hat, weil es keine Freiheit mehr gibt. Und ich persönlich und meine Familie wollten nicht mehr in einem Land leben, wo keine Freiheit und keine Medienfreiheit mehr gibt. Ich bin Medienexpertin, ich unterrichte auf der Universität Wien, ich bin auch Senior Researcher da und arbeite mit der Europäischen Kommission, mit dem Council of Europe, überall in Europa. Aber ich konnte nicht mehr ertragen, in einem Land zu leben, wo man nicht mehr sagen kann und wo man nicht mehr öffentlich sagen kann, was man eigentlich will. Weil es sind viele verschiedene Möglichkeiten, auf die Medienfreiheit anzugreifen. Es sind direkte Angriffe, wie was wir heute und diese vergangenen Tagen in der Türkei miterlebt haben. Es gibt Zensur in dem Sinne, dass viele Medienunternehmen von dem regierungsnahen Eigentümer übernommen werden. Das nenne ich direkte Angriffe auf Medienfreiheit. Aber es sind viele andere Wege, indirekte Angriffe, zum Beispiel was man als weiche Zensur benennen kann, die finanzielle Angriffe, zum Beispiel auf den wenigen unabhängigen Medien, zum Beispiel mit den staatlichen Mitteln, die Werbeinseraten und wie man damit Medien manipulieren kann und wie man damit eine Atmosphäre der Soft-Censorship erreichen kann, dass es immer besser ist, solche Themen, heikle Themen nicht anzugreifen, weil dann könnte das uns einem Medienunternehmen bedeuten, dass wir keine mehr Werbung bekommen werden.
Und fühlen Sie sich in Österreich jetzt besser?
Natürlich fühle ich mich viel, viel besser.
Drohen uns keine ungarischen Verhältnisse.
Ich fühle mich absolut angekommen in Österreich und willkommen. Und auch, was ich sehr, sehr viel schätzen kann, dass hier Kollegen eine gute Verständnis darüber haben, woher ich komme. Weil in anderen Ländern, auch in Europa, kann man nicht einmal vorstellen, was in Ungarn vorgeht. Und was ich hier erlebt habe und miterlebt habe, dass es vorstellbar ist. Und das macht einen großen Unterschied für mich auch.
Es gibt ja viele Beispiele von Ländern, in denen die Pressefreiheit nicht eben als unbedingt zu schützendes Gut angesehen wird, in denen Journalisten bedroht oder sogar ermordet werden. Rubina Möhring, wo ist denn, beschränken wir uns mal auf Europa, wo ist es denn für Kollegen und Kolleginnen am ungemütlichsten und warum? In Polen zum Beispiel wird es ja auch immer schwieriger. In
Polen wird es immer schwieriger. In Ungarn haben wir eben gehört, was sich da tut oder eben nicht tut. Das ist ja wirklich schon eine Diktatur, die da herrscht. Denn an sich ist die Medienfreiheit und die Informationsfreiheit ein universales Menschenrecht. Also dort, wo die Menschenrechte nicht mehr akzeptiert werden oder nicht mehr geachtet werden, kann man sagen, da sieht es um die Demokratie schlecht aus und da sieht es auch um die Medienfreiheit schlecht aus. Das sind dann Regierungen und das haben wir in Polen, das haben wir auch in der Slowakei jetzt kürzlich gehabt, als Kuciak, als er ermordet wurde. Das sind so wackelige oder noch sehr junge Demokratien, sagen wir es mal so. Und Demokratie, das wissen wir, ist die schwierigste Staatsform zu leben, auch für die Bevölkerung, und bedarf einer Routine. Wir haben das erlebt hier in Österreich und in Deutschland zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Da war es auch schwierig gewesen, demokratisch zu bleiben. Das ist keine Entschuldigung, sondern ich möchte nur nicht, dass der Eindruck entsteht, dass die Staaten der ehemaligen Sowjetunion nun einfach demokratische Anfänger sind oder nicht ernst zu nehmen sind. Sie bemühen sich, aber da kann so etwas sehr leicht passieren, dass auch wieder nach einem starken Mann gerufen wird und dass auch die Politiker sich korrumpieren lassen von der Macht. Das ist eins der schwierigsten Probleme, die es gibt in unseren Systemen, politischen Systemen, und dann eben autokratisch werden und autokratisch regieren. Wir haben das auch, ein Beispiel in Amerika, das sich ja auch als eine Wiege der modernen Demokratie sieht, wo ja auch die Medienfreiheit und die Pressefreiheit in der Verfassung im ersten Amendment festgehalten ist. Und Präsident Trump sieht in den Journalisten die bösesten Feinde der Gesellschaft. Damit hat es eigentlich begonnen. Also wenn der amerikanische Präsident das schon sagt, dann können wir das doch ganz genauso machen. Und dann nehmen wir eben nicht mehr die Medien wahr als die notwendige konstruktive Kritik oder Kritiker, sondern als Feinde, die aufdecken, was wir tun, was eigentlich nicht alle Leute wissen sollen. Das war in Malta so, bei dem Mord an Daphne Galizia im Oktober vor anderthalb Jahren ist es jetzt schon. Das war mit Jan Kuciak so. Sie waren beide investigative Journalisten. Sie hatte aufgedeckt Verbindungen von Regierungsmitgliedern und der Familie des Präsidenten oder Premierministers in Korruptionssachen und die Panama Paper. In der Slowakei, im Fall von Jan Kuciak, war es so, dass er recherchiert hatte, dass offensichtlich EU-Gelder umgeleitet wurden, dass da auch die italienische Mafia mit beteiligt waren, dass das von Personen in höchsten Positionen oder nahe der höchsten und wichtigsten Politiker geschehen ist. Das zeigt auch eine gewisse Verkommenheit, moralische Verkommenheit und ethische Verkommenheit. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt auch in einer Zeit leben von einer Politikergeneration, die den Zweiten Weltkrieg schon lange nicht mehr erlebt hat, die eigentlich schon die Enkelgeneration ist, jener, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, also die Diktatur, die Folgen der Diktatur, die Folgen von Rassismus. Sie sind zwar im politischen Handwerk erzogen und gebildet und haben sich das angeeignet, aber sie sind nicht historisch gebildet, oder viele von ihnen sind das nicht, weil sie eben nicht die entsprechende Bildung erfahren haben, weil sie keine Studien absolviert haben, weil sie wenig sich theoretisch mit Staatspolitik befasst haben.
Oder schlicht zu jung sind.
Und davon auch gar nicht mehr wissen wollen und sagen, also gut, wir wollen jetzt eigentlich das Dritte Reich, das interessiert uns nicht, hat mit uns nichts zu tun. Wir sehen nur noch in die Zukunft und machen das oder sehen die Gegenwart und was war, interessiert uns nicht. Und dieses Unwissen und dieser Mangel an Wissen, sagen wir mal so, verführt natürlich dann auch, Wege zu gehen, von denen man weiß, dass sie gefährlich sind, dass sie für die Gesellschaften gefährlich sind, dass sie für die Demokratie gefährlich sind und dass sie für eine Solidarität unter den Menschen auch gefährlich ist. Es geht wieder in Richtung, dass eben die einen die Habenden sind und die anderen die Nichthabenden, dass die einen bevorzugt werden, die ohne dies wohlhabender sind und es besteht die Gefahr, dass eben die weniger Wohlhabenden verarmen. Man hat das ja auch in England gesehen, dass der Mittelstand auf einmal sehr geschrumpft ist unter Thatcher und das kann eben in den anderen Staaten auch bei uns möglicherweise geschehen. Und das muss man immer bedenken. Medien, nehmen wir Polen zum Beispiel oder nehmen wir Ungarn oder nehmen wir auch jetzt die beiden Länder, die ich genannt habe, wo die Morde passiert sind, abgesehen davon, dass Menschenwürde und Menschenleben nicht mehr den Wert hat, wie es früher gehabt hat, offenbar, sonst würde nicht einfach so wild herumgemordet. Nämlich in unserer Gegend, nicht irgendwo am anderen Ende der Welt, wo man sagen kann, na gut, also das ist ja keine Demokratie, sondern nebenan, eine Stunde von Wien entfernt maximal. Das ist der eine Aspekt, der sehr bedauerlich und gefährlich ist. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass diese Nachlässigkeit auch dazu führt, wenn die Medien eben praktisch auch durch Media Controlling nur noch mit einseitigen Informationen gefüttert werden, dass das dann auch zu einer gewissen Verdummung führt, weil dann eben das nur noch berichtet wird in den Medien, dass es keine konstruktive Kritik mehr gibt, etwas sehr Wichtiges ist für jeden, sondern dass das abgestellt wird, jede Art der Kritik, und dann die Leute natürlich irgendwann auch mal abschalten und sich in ein neuerliches Biedermeier begeben.
Es wird wahrscheinlich auch immer weniger recherchiert werden.
Es wird immer weniger recherchiert werden, weil weniger Geld da ist für die Medien, also die Medienhäuser. Es werden immer mehr die Presseaussendungen auch aus der Wirtschaft, aber auch aus der Politik übernommen, auch aus der Kultur ganz genauso. Also es wird nicht nachrecherchiert, es wird nicht nachgedacht, es wird vielleicht ein bisschen umformuliert, aber auch die Presseaussendungen sind inzwischen so professionell gemacht, dass man fast eins zu eins ins Blatt stellen kann und aber nicht dazu sagt, dass das eine Presseaussendung ist.
Kommen wir noch einmal zur Türkei zurück, zum Ursprung unserer heutigen Diskussion. Die EU-Kommission hat die Türkei, und das betrifft ja auch andere Länder, wenn es um die Haltung der EU geht, gegenüber der Pressefreiheit. Die EU-Kommission hat die Türkei im aktuellen Fall auch gerügt, die Pressefreiheit sei unbedingt zu achten. Allein was hilft, ist man versucht zu fragen. Ist die EU machtlos gegenüber solcher Methoden? Jörg Winter?
Gut, bei den, was bringen eigentlich Beitrittsverhandlungen? Was haben die demokratischen Kräfte, das säkulare Lager, die, wenn man so will, vielleicht modernen Eliten in der Türkei von EU-Beitrittsverhandlungen? Und da war eigentlich lange Zeit die Sichtweise, also habe ich es auch erlebt, als ich hier vor gut 4 Jahren hergekommen bin, die Beitrittsverhandlungen sind wichtig für uns, nicht so sehr, weil es unbedingt um den Beitritt der Türkei zur EU geht, das war damals schon illusorisch, sondern so hat man es mir erklärt, haben es viele eigentlich erklärt, weil die Nähe zu Europa ein Garant ist, dass die Regierung zur Rechenschaft gezogen wird, dass politische Reformen durchgeführt werden, dass der Rechtsstaat eben nicht unterminiert wird. Und jetzt ist eine Situation entstanden, wo eigentlich Katerstimmung herrscht. Es gibt die Beitrittsverhandlungen pro forma zumindest immer noch, aber gebracht hat das alles eigentlich nicht viel. Die Türkei hat trotz der Beziehungen zu Europa eine Erosion aller demokratischer Institutionen erlebt. Und ich denke auch, wenn wir jetzt nach Osteuropa sehen, zuerst hat Rubina Möhring das Beispiel der USA angeführt, die Entwicklung der demokratischen Institutionen und die Reife sind entscheidend auch, wie es uns Journalisten geht. Denn eines muss man natürlich sagen, sehr oft vergleiche ich das Land, aus dem ich berichte, die Türkei zum Beispiel, mit diesen Dingen, die ja auch gewisse Parallelen aufweisen in den USA. Aber der entscheidende Unterschied ist einfach, dass bis jetzt viele dieser demokratischen Institutionen in den USA, weil sie eine lange Tradition haben, weil sie sehr stark sind, immer noch halten. Und das ist das, was ich hier gesehen habe in der Türkei, eigentlich eine Totalerosion aller demokratischer Institutionen, vor allem auch im Justizwesen, und zwar deshalb auch, weil sie von Anfang an schwach entwickelt waren. Und ich denke jetzt, die Frage von Beitrittsgesprächen, die ist längst nicht mehr die alleinig wichtige in den Beziehungen der Türkei zu Europa, sondern das Anti-Regierungslager hier so wird mir das immer wieder gesagt, so erzählen mir das Bekannte, auch Freunde, erwartet von Europa einfach mehr Druck. Aber dann wird nachgefragt, welcher Druck soll das denn sein? Und dann ist eigentlich oft auch Schweigen, weil niemand genau weiß, wie dieser Druck aussehen soll, weil bisher eigentlich Druck aus Europa, vielleicht war er nicht stark genug, aber er hat eigentlich wenig gebracht und die Erosion dieser demokratischen Institutionen ist einfach weitergegangen hier.
Jetzt ist die Türkei ein maximal ein Beitrittskandidat. Ungarn ist ein Mitglied der Europäischen Union. Auch da hakt es sehr. Ist die EU machtlos gegenüber autoritären Tendenzen, wie sie auch in Ungarn stattfinden?
Ich würde mal sagen, das ist absolut eine Illusion, das ist eine Ausrede, dass die EU machtlos ist. Die EU ist gar nicht machtlos. Mit Beziehung zur Türkei, also die Länder, die außer der EU sind zurzeit, sind die Verhandlungen, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, mit Serbien, mit allen anderen Ländern, die damit in Verhandlungen sind, einmal die EU beizutreten. Die EU hat eine ganz weite, absolute Macht, Voraussetzungen zu setzen. Das ist das führt zu einem Phänomen, das ist als den Kopenhagen-Dilemma beschrieben wurde. Also vor dem Beitritt kann die europäische Länder, also die Europäische Kommission, die EU, viele höhere Voraussetzungen auch auf der ethischen, auch auf den politischen, auf den Ebene, die nicht alles wortwörtlich im Recht verankert wurden. Nach dem Beitritt, und da kommt der Fall Ungarn vor, ist es natürlich schwer, weil sind die Länder schon Mitgliedschaft. Aber es gibt auch rechtliche und politische, es könnten rechtliche und politische Mittel geben, auch gegen Ungarn oder gegen Polen oder gegen andere Länder aufzutreten.
Wir müssen leider, so spannend diese Diskussion ist, schon auf die Zeit schauen. Robina Möhring, an Sie geht die Schlussfrage. Jetzt stellen wir uns einmal vor, es geht so weiter. Wie wäre es denn, wenn zum Beispiel das deutsche Fernsehen, andere Medien gar nicht mehr aus der Türkei, aus Ungarn, aus Polen, aus welchen Ländern auch immer berichten könnten? Wo Augen fehlen, kann Übles geschehen, oder?
Ja, und wo Augen fehlen, da kann man dann auch nichts mehr hören. Das ist eine große Gefahr. Ich nenne das immer, dass weiße Flecken auf der Medienlandschaft entstehen, Informationslandschaft entstehen über Länder, weil dann erstens entsolidarisieren wir uns mit den Menschen, die dort bleiben oder bleiben müssen und die dennoch weiterhin den aufrechten Gang gehen und sich nicht unterordnen lassen oder unterwerfen und sich nicht anpassen, sondern kritisch bleiben, konstruktiv kritisch, das ist sehr wichtig zu sagen. Die brauchen uns, die brauchen unsere Solidarität. Und zum anderen ist es natürlich dann auch für die Machthaber, und die kann man dann nur noch Machthaber nennen, ganz einfach zu schalten und zu walten, wie sie wollen, weil ja niemand sieht, welche Grausamkeiten passieren. Und das artet in, also zu viel Macht artet auch in Grausamkeit aus, wenn es nicht kontrolliert ist oder wenn es nicht sichtbar ist. Deshalb machen wir ja immer darauf aufmerksam. Und um nochmal auf die Türkei zurückzukommen, ganz schnell nur. Die Türkei war auf dem Weg, sich den Vorschriften Europas folgend, sich ernsthaft mit Menschenrechten auseinanderzusetzen, sie einzusetzen, sie gesetzlich zu stärken, etc., etc. Dann kam der Moment, wo die Verhandlungen mit der Türkei zurückgestellt wurden, auch mit Zutun von Österreich. Und das hat im Zusammenhang auch mit dieser Islamisierung, die stattgefunden hat in der Türkei, die ja früher gar nicht war, dazu führt auch, dass in der Türkei Europa nicht mehr so wichtig ist. Europa hatte den Standpunkt vertreten, oder manche in Europa, sagen wir mal so, nicht ganz Europa, aber manche leider. Das christliche Abendland muss gerettet werden. Und jetzt haben wir eben auch diese Schwierigkeit, dass aufgrund dieses Slogans nun auch eine große Antipathie gegenüber Nichtchristen wieder aufkommt. Sei es nun Muslime, sei es aber auch Juden. Das ist eine große Gefahr, dass das eine Renaissance des Rassismus wieder stattfindet.
Ich danke meinen Gästen, danke an Robina Möhring und Christine Rosgoni und danke nach Istanbul an Jörg Winter. Schönen Abend noch und passen Sie auf sich auf.
Danke sehr.
Morgen bringt das Journal Panorama eine Reportage aus Nordirland. Wegen des bevorstehenden Brexits steht das Land derzeit im Fokus und der Beginn des Nordirland-Konflikts jährt sich heuer zum 50. Mal. Für heute sagt Cornelia